Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir heute jemand zu Gast aus dem beschaulichen Köln. Guten Morgen, Sarah.
Hallo.
Hallo. Stell dich doch am besten selber kurz vor.
Ja, mein Name ist Sarah Burini und ich zeichne einen Webcomic und zwar Das Leben ist kein Ponyhof. Den zeichne ich seit jetzt genau 5 Jahren und den kann man im Internet kostenlos lesen.
Das haben Webcomics so an sich, gell?
Dass sie im genau. Ja, also es gibt bestimmt, in frühen Zeiten gab es bestimmt mal das den Versuch, dass man die kostenpflichtig im Internet lesen kann. Hm. Aber ja, meiner ist kostenlos, so wie die meisten anderen auch.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum 5-jährigen Jubiläum. So viel sind wir bei Insert Moin noch nicht ganz auf dem Buckel.
Aber dafür hattet ihr die 1000. Folge.
Genau, ja. Nicht ganz, wir hatten die 999. Ja, und dann die Season 2.
Genau.
Und das ist auch eine perfekte Überleitung, weil wir wollen heute über die Season 2 Episode 3 sprechen von The Walking Dead. Da hatten wir uns auf Twitter kurz drüber unterhalten und wollen so ein bisschen die Tradition jetzt weiterführen, da eine Spoiler-Folge zu machen zu dieser Episode. Aber eins wollte ich noch sagen, du bist der perfekte Gast für diesen Podcast. Ich habe gerade mal zurückgeblättert auf deinen allerersten Comic, weil ich wissen wollte, was du vor 5 Jahren gezeichnet hast. Und sehr witzig, das letzte Panel auf deinem ersten Comic, da sagst du, dass du eine PlayStation 3 finanzieren möchtest durch Anzeigen verkaufen auf deinem Webcomic. Finde ich sehr, sehr sympathisch.
Das ist nett. Das ist tatsächlich so, dass ich vor 5 Jahren war, dass meine lange spielelose Phase überwunden habe, weil ich die ganze Zeit mir gesagt habe, nee, Sarah, du willst Comics zeichnen und du weißt doch, wie das war damals in deiner Jugend, was dich da von allem abgehalten hat, was du machen wolltest. Und ja, letztendlich habe ich dann meine Einstellung geändert und dachte so, mein Gott, du brauchst auch ein Hobby.
Ja, genau, weil Zeichnen ist ja dann kein Hobby mehr. Gell?
Nee, gar nicht.
Und ja, hat's denn geklappt? Hat's denn geklappt, die PlayStation zu finanzieren über den
Webcomic? Ja, also so ungefähr. Es hat aber wirklich, es ist die Schuld vom Webcomic, dass ich eine habe, denn ich habe meinen Kollegen David Malambre von www.demolitionsquad.de kennengelernt und der macht Gaming Comics auch sehr viele und der hat mir seine gebrauchte PS3 verkauft. Mhm. Sein Plan, dass ich dann aufhöre mit Webcomics zu zeichnen, ist leider nicht aufgegangen.
Der wollte Konkurrenz ausschalten.
Ja, der ist bekannt dafür, dass er irgendwie so einer nach dem anderen seine Konkurrenten ausschalten will. Das klappt nun nie.
Hat sich denn dein Konsolenlager vergrößert inzwischen? Also bist du schon auf die aktuelle Generation aufgestiegen, oder?
Nee, PS4 habe ich noch nicht. Ich bin da zum Glück noch resistent. Also ich sag mir halt dann, ich versuche halt irgendwie so ein Syndrom zu vermeiden, ähnlich wie beim Comic-Sammeln, dass solange ich nicht alles gespielt habe, was im Haus ist oder gelesen habe, schaffe ich mir auch nichts an. Aber mal gucken.
Eisern. Der Pile
ja,
of Shame.
Ja, ich sag nicht, dass es immer so klappt.
Und der ist bei der PS3 ja jetzt ja wahrlich nicht klein, was man da alles abspielen müsste.
Ja, genau. Und solange da irgendwie so Indie-Titel, wie sie hier auch öfters besprochen werden, rauskommen, ist ja noch nicht so ein Darben.
Überhaupt nicht. Nee, die PlayStation 3 wird noch gut unterstützt. Natürlich auch von Telltale. Die bringen ihre Spiele so ziemlich auf jeder Plattform raus, die ihre Spiele ruckelnd abspielen kann.
Genau. Auf welcher Plattform spielst du denn?
Ich habe es traditionell auf der Xbox weitergespielt. Also traditionell nur, weil ich da halt angefangen habe. Und gerade bei den Spielen bleibt man ja auf der Plattform auch bestehen, auch über die Season hinweg, weil man das Save Game natürlich mitnehmen will. Ich hatte jetzt keine Lust, nochmal auf dem PC oder auf dem Mac oder auf dem iPad die ganzen Entscheidungen nachzuspielen, weil ich finde, dass die Telltale-Spiele darunter leiden, wenn man sie mehrfach spielt.
Ja, das stimmt.
Aber das ist, glaube ich, auch meine Einstellung.
Hast du denn mal verglichen trotzdem irgendwie auf, welchen Geräten das wie läuft? Weil ich meine, ich spiele dann auf der PS3 und da sind so ein paar Bugs, mit denen man fast schon eine Freundschaft geschlossen hat, irgendwie immer noch.
Also es läuft gefühlt läuft es auf der Xbox besonders schlecht, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich eine habe. Nee, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber auf dem iPad hängt sehr davon ab, welches iPad-Generation man hat. Also auf den neuesten geht's einigermaßen, aber der Daniel mutzt auch immer, dass es ruckelt und zuckelt. Und es ist auch bei The Wolf Among Us, ist es auch nicht viel besser.
Ja.
Also von daher, das liegt einfach an der Engine, die sie da jetzt halt ein paar Jährchen mitschleppen. Mhm. Ich hoffe mal schwer, dass sie da für die nächsten Serieninkarnationen da vielleicht die Engine mal ein bisschen grundüberarbeiten, weil es, also mir raubt es immer so ein bisschen den Schwung, wenn es dann so losruckelt, wenn man gerade so in der Story drin ist.
Ja, das ist so ein bisschen wie wenn im Film irgendwie oben Mikro ins Bild ragt oder so, man wird dann so rausgerissen.
Ja, genau so fühlt sich's an, ja. Wie so ein Pappmaché-Schild, was man von der Seite noch sieht.
Ja, genau.
So, Episode 3 fängt wo genau nochmal an? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Es fängt damit an, dass sie die Truppe, die geflohen ist, in dieses, nicht Lager zurück müssen, in diesen...
Ach, genau. Der Bösewicht kam ja letztes Mal ins Spiel am Ende der zweiten
Episode. Genau. Und alle müssen jetzt wieder, er hat sie gecasht quasi und es gibt eine lange Fahrt zu diesem Supermarkt, der halt irgendwie als Zufluchtsort für den Carver, den Bösewicht und seine Truppe dient.
Da habe ich mich schon mal zum ersten Mal aufgeregt, weil ich hatte mich gerade so sehr gewöhnt an diese, also ich fand diese Location so toll.
Ja,
mit diesem Weihnachtsbaum und diese Lodge, es hatte zum ersten Mal in diesem ganzen The Walking Dead Universum sowas Heimeliges.
Ja,
das
genau.
Das war das erste Mal, dass man sich so wohl gefühlt hat.
Irgendwie. Dieses Windrad und so, hat man halt irgendwie da gedacht. Richtig
Hoffnungsschimmer.
Ja, genau. Ich meine, es war natürlich auch klar, dass nichts Gutes hier andauern kann.
Ja.
Aber ich hatte halt trotzdem gedacht, ich würde einfach doch manchmal noch viel mehr gerne rumgehen und entdecken. Und was mich aber dann, und jetzt greife ich halt so ein bisschen vor, gestört hat an der Location mit diesem Supermarkt ist, dass man sie eigentlich überhaupt nicht mitbekommt.
Ja, also
dass
man sich überhaupt nicht orientieren so richtig.
Das ist jetzt schon ein bisschen weiter nach vorne geprescht.
Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist so ein Scenery-Hopping in dieser Staffel. Also wir waren auf dieser Brücke und jetzt waren wir auf dieser Lodge und jetzt sind wir irgendwie in diesem Pseudo-Gefängnis und man hat nie Zeit, sich so richtig daran zu gewöhnen. Dabei fand ich eigentlich diese Prämisse in der zweiten Episode total aussichtsreich oder die hatte mich wahnsinnig interessiert, weil man ja gemerkt hat, innerhalb dieser Gruppe gibt's Spannungen. Als sie dann rausgefunden haben, dass der Teil, der neu mit der Clementine dazukam, dass die für den Tod verantwortlich sind von dem asiatischen Menschen da auf der Brücke. Und dadurch ist ja eine Riesenspannung entstanden und der Kenny ja auch quasi so fordernd sich hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir müssen hier zwar weg, aber die anderen müssen zwar gehen, aber Clementine, du bleibst doch bei uns, oder? Und dann hatte man ja so ein bisschen so die Wahl, mit welcher Gruppe gehst du jetzt mit? Bleibst du in dem Haus oder gehst du mit der anderen Gruppe mit? Und das fand ich total interessant und das hätte ich auch gerne erkundet, so diese Gruppendynamik. Und dann kam so die böse Version der Deus Ex Machina von oben herunter in Form dieses Pseudo-Governors.
Ja. Also natürlich möchte ich, bevor ich irgendwie jetzt mich einschieße auf irgendwas Negatives, loswerden. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Man weiß noch nicht, wie viel davon wird noch rumgedreht von dem, was man gesehen hat und wie viele Eindrücke werden vielleicht irgendwie nachher revidiert, so dass man sagt, oh, das macht Sinn. Da will ich halt irgendwie fair sein. Aber bis jetzt, also für mich war die dritte Episode von diesen Telltale-Spielen immer so das, wo sich herausstellt, okay, in welche Richtung geht die Geschichte und jetzt geht's quasi so richtig los, actionmäßig. Und
genau, der Showdown geht los.
Genau.
Und das sieht man auch gerade bei The Wolf Among Us, da ist es genau so.
Ja, total, genau. Und deswegen war ich halt jetzt bei Episode 3 von dieser Season echt ein bisschen irritiert, weil zum einen mal irgendwie die Story meandert sehr. Also ich, wie du schon sagst, Scenery Hopping. Ich weiß noch nicht so genau, wo wollen die hin und wieso sind sie jetzt schon wieder weg und kann ich mich, also ich meine, die Leute kommen und gehen ja eh, aber man lernt sie halt auch nicht wirklich kennen, so dass es natürlich der Effekt entsteht, dass es dir auch nicht so ans Nieren geht, wenn einer stirbt.
Ja.
Ja, und gameplaymäßig war ich halt auch, also das ist bei mir schon eigentlich eher zweitrangig, aber bei Episode 3 dachte ich wirklich so, oh, jetzt ist hier aber echt sehr wenig.
Also, ja, es wird tendenziell immer weniger, habe ich so das Gefühl, bei allen Episoden. Auch Wolf Among ist relativ wenig Interaktion. Ja. Aber ich finde, es wiegt sich immer dadurch auf, wenn die Entscheidungen sich gewichtig anfühlen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht man hatte halt aber in den vorderen, in den vorherigen Teilen hatte man mit Clementine, Lee deutlich mehr Möglichkeiten, so auch sinnlosere Diskussionen zu führen, um einfach die Charaktere kennen. Also sinnlos im Sinne von nicht fortführen oder geschichtsvorantreibend. Und hier ist es jetzt sehr extrem. Und dadurch hatte man so ein Gefühl für die Umgebung, für die Leute, hat den Kenny so ein bisschen kennengelernt und hat jetzt ja auch deswegen so einen Bezug zu diesem Charakter. Genau. Und hat dann auch entsprechend schlucken müssen, wenn andere Charaktere gestorben sind. Und bis jetzt hat Season 2 es bei mir nicht geschafft, mich in irgendeiner Form mit diesen Charakteren zu verbinden. Da haben selbst diese 400 Days Charaktere in ihren kurzen Episoden mehr Eindruck hinterlassen bei mir, als die jetzt innerhalb der Season 2. Irgendwie sind die mir alle relativ egal. Sogar Clementine inzwischen. Komischerweise.
Ja, es ist vielleicht so, weil man eben so rausgeworfen wird manchmal. Es gibt keinen, es fehlt mir halt vor allen Dingen diese Instanz, also diese Kombination Lee und Clementine, das war ja einfach super, weil du hättest garantiert anders gespielt, wenn du allein gewesen wärst und so war Clementine dein Gewissen und die beiden haben sich ausgetauscht und man musste sie auch kennenlernen, damit es auch Sinn macht, dass er seine Entscheidungen nach ihr richtet. Und jetzt unterhalten sich, habe ich das Gefühl, die Figuren gar nicht mehr so richtig miteinander. Also am ehesten soll ja wahrscheinlich eine emotionale Beziehung aufgebaut werden zu dieser Sarah, dem anderen Kind.
Ja, die auch nur nervig ist, finde ich.
Ja, genau. Und die ist halt leider irgendwie, also ich sehe schon, was sie machen wollten. Halt so ein Gegenentwurf zu Clementine. Aber da macht es bei mir noch keinen Klick, warum die jetzt irgendwie so sensibel ist und beschützt werden muss. Also das ist halt einfach so. Aber es wird mir nicht irgendwie richtig plausibel erklärt.
Nee, also ich finde auch diese Charaktere nicht sympathisch. Das ging mir aber schon seit der ersten Episode so.
Ja.
Von der Season 2. Also ich finde diese schwangere Frau stressig. Die anderen Erwachsenen sind auch nicht sympathisch. Der Kenny hat voll einen an der Waffel inzwischen.
Das finde ich ja noch nicht mal so schlimm.
Das finde ich noch interessant. Also den finde ich noch interessant anzugucken. Der muss mir ja nicht sympathisch sein.
Ja, genau.
Aber auch bei den anderen, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da diese Gruppendynamik nicht so gut rüberkommt, weil sie halt nicht keine Zeit hat, sich zu entwickeln. Und dieses Hopping unterstreicht es halt noch, weil man eben ja auch keine Ruhephasen hat. Also gerade jetzt in der Episode 3, du bist kaum in diesem Gefängnis drin, dann kletterst du ein paar Leitern hoch und runter und dann bist du schon wieder draußen eigentlich aus diesem Laden und du hast dich nicht mal irgendwie orientieren können. Ich hatte überhaupt gar kein Gefühl dafür. Es gibt diesen einen Comicladen und das war das Einzige, was man gesehen hat, ja, weil du da halt zweimal reingehst.
Ja.
Überhaupt kein Gefühl für die Größe, von der Sicherheit und auch dieses Abwägen, ist es vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee, in so einem gesicherten Bunker zu leben, wie es jetzt vielleicht auch die Serie halt schafft, weil es die da in dem Gefängnis sind. Sowas kommt da überhaupt gar nicht rüber. Also auch die positiven Seiten.
Das habe ich irgendwie vermisst. Ja, also ich habe auch nicht so richtig verstanden, gibt es da, also die haben da irgendwie auf diesem Parkplatz, diesem verbarrikadierten, erstmal die unliebsame Gruppe untergebracht. Aber es gab doch dann noch drinnen ein eigentliches Lager, oder?
Ja, das hat man nie so richtig gesehen.
Ne? Ja, und das finde ich halt irgendwie, also das hat mich ein bisschen irritiert, weil das ist so gegen Erwartungshaltung. Erwartungshaltung heißt ja nicht, dass du irgendwie was machst, wo jeder sagt, irgendwie so, oh, das habe ich gewusst, sondern etwas, wo du das genau aufbaust, du willst es sehen. Ja. Also warum soll ich dann irgendwie wollen, dass die Charaktere da irgendwie bleiben können oder abhauen können, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Also es war mir echt ein bisschen zu komisch.
Hast du denn die Motivation verstanden? Also vielleicht habe ich auch irgendwas missverstanden. Hast du die Motivation verstanden von diesem Carver? Das fehlt mir eigentlich so als der große Aufhänger insgesamt. Also es kommt jetzt ja zum ersten Mal so ein richtiger so ein richtiger Bösewicht im klassischen Sinne zu tragen, ja, weil es ist jetzt nicht so grau, wie es bisher war, dass die Menschen unter sich halt durch Eifersüchteleien, durch Intrigen, Gefahren auch untereinander sind oder durch Futterneid oder was auch immer, sondern es ist ja so ein reines Machtspielchen von dem Carver. Was hat der denn für einen Vorteil davon, uns da jetzt hingeschleppt zu haben, außer sich selbst und sein Lager zu gefährden? Außer also, billige Arbeitskräfte natürlich. Ja. Das war das Einzige, was ich so gesehen hatte und halt der Bezug zur schwangeren Frau.
Ja, also ich glaube, dieser Carver soll ja eine ziemlich deutliche Anspielung sein zum Governor.
Ja. Also ganz kurz als Erklärung, das ist eine Figur aus der Comic-Serie, beziehungsweise inzwischen auch aus der TV-Serie.
Die ich nicht so gut kenne, will ich nur gleich mal. Ja. Also beides noch.
Ohne jetzt zu spoilern, ich bin da auch nicht weit, zu spoilern, das ist ein relativ ähnlicher Charakter, wie du gesagt hast, der halt auch eine Machtfigur, die ein Lagerkommandant ist. Der aber immer von sich überzeugt ist, dass er das Beste und das Richtige für die Gruppe macht. Und da ist dieser Carver sehr ähnlich positioniert, sage ich jetzt mal.
Ja. Vielleicht ist das genau die Motivation, dass man sagt, wir wollen eine neue oder ich möchte eine neue gesellschaftliche Ordnung.
Aber das kommt so nicht rüber, oder? Das ist jetzt nur Vermutung.
Es gibt halt nur diese Szene, wo sie, wo er sich Clementine schnappt und sie dann eine Unterredung im Büro haben. Und das fand ich auch total aberwitzig, dass dieser Bösewicht mit einem 11-jährigen Mädchen eine Konversation darüber hat, dass er ja auch diesen Überlebensinstinkt, diesen Sozialdarwinismus irgendwo bei ihr auch sieht.
Ja, absolut.
Das, also ich weiß, das ist eine Apokalypse-Situation und man kann immer sagen, wieso ist das nicht realistisch? Das ist doch eh auch ein unrealistisches Spiel. Aber so eine Welt, wenn man die aufbaut, hat ja auch eine Logik in sich und die muss stimmen. Und ich glaube halt nicht, dass in dieser Situation auch dieses Mädchen ist komplett neu in der Gruppe. Die hat war zweimal irgendwie vielleicht frech in seinen Augen. Nee. Aber warum soll das so wichtig sein? Also er sagt ja, die neue Generation heranzüchten. Das war dann auch, daraus hätte man bestimmt was machen können, aber es war mir irgendwie zu wenig.
Also für das, was er da quasi versucht zu implizieren, dass sie der Gruppenanführer ist, dafür ist es klar, selbst wenn man das schluckt, dass sie ein 11-jähriges Mädchen ist und das irgendwie akzeptiert, weil sie halt der spielende Charakter ist, was ich überhaupt nicht fertig kriege. Also seit der ersten Episode kriege ich das nicht gebacken,
dass das
ein 11-jähriges Mädchen sein soll. Das ist mein größtes Problem an der zweiten Staffel.
Ja, und das war ja das, wo wir eigentlich auch so ins Gespräch gekommen sind auf Twitter mit auch anderen, die auch meinten so, das ist irgendwie passt das nicht so ganz. Also irgendwie,
Also für mich funktioniert Clementine nicht als der aktive Charakter, beziehungsweise nicht so, wie sie porträtiert wird. Also sie wird ja wirklich als diese taffe Kämpferin jetzt irgendwie so positioniert, was du wahrscheinlich auch brauchst, um irgendwie die Handlung voranzutreiben. Aber es ist einfach komplett unrealistisch, finde ich, selbst in diesen Settings, die diese Welt jetzt gibt.
Ja.
Also natürlich ist sie jetzt schon durch einiges durchgegangen, aber es sind jetzt auch nicht so Zeitsprünge da, wie zum Beispiel bei The Last of Us, ja? Bei The Last of Us hast du immer so diese 3-4 Monate, die dann vergangen sind und dann kannst du diese Evolutionsschritte, in Anführungsstrichen, Charakterentwicklungen irgendwie besser nachvollziehen. Und jetzt, das, was hier jetzt passiert in der Season 2, das ist ja alles innerhalb von einer Woche oder irgendwas passiert ist. Und sie ist da die taffe Nudel, die irgendwie alles macht, was die Gruppe von ihr verlangt. Und überhaupt die Tatsache, dass du als 11-jähriges Mädchen da hochgeschickt wirst, das kannst du vielleicht mal machen in so einer Geschichte, wenn da typischerweise wie in einem MacGyver-Film halt da eine Luke ist, wo ein Lüftungsschacht, wo nur ein 11-jähriges Mädchen durchpasst. Ja, dann kann man das ja mal machen.
Und dann ist das, glaube ich, aber auch, dann wäre das aber auch, glaube ich, ein sehr besonderer Moment.
Ja. Und das passiert aber, allein in dieser Episode passiert es ja schon 5-mal.
Ja, genau. Mach dies, mach das. Ja. Wir wollen die Herren noch süß speisen. Kann ich euch noch einen Pudding bringen? Also, das ist ja wirklich irgendwie ein bisschen zu überstrapaziert.
Ja, absolut.
Und das wundert mich total, weil man einfach diesen Vergleich zur ersten Season natürlich immer zieht, wo man denkt, okay, da hat jemand auch ein echtes Feingefühl. Und auch toll, dass man eben so ein kleines Mädchen noch kleines Mädchen sein lässt. Und ich hätte es zum Beispiel auch spannend gefunden, wenn man durchaus so einen Kontrast noch zeigt, dass sie eben noch ein kleines Mädchen ist und vielleicht halt noch Züge davon sich bewahrt hat oder noch auslebt.
Ja, es gab so diese schönen Momente, wo sie diese Comics wollte in der ersten Staffel, ja? Oder war das bei The Last of Us?
Das stimmt, jetzt wo du es sagst. Sie fand die Comics auch schon gut.
Ja. Oder irgendwas war da. Aber so menschliche Momente fehlen halt komplett. Also ich hätte zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, jetzt mal rein aus der Luft gegriffen, man läuft ja schon in den Comicladen rein, um dieses Funkgerät da zu übergeben. Und in dem Moment würde ich jetzt erwarten, dass ein 11-jähriges Mädchen, würde ich zum Beispiel auch machen, in diesem Laden mal rumgeht und irgendwas Schönes sucht, so wie Ellie das eben halt auch gemacht hat, in diesen Kinderzimmern dann von diesen verlassenen Häusern einfach ein bisschen zu gucken und irgendwie ein Stofftier mitzunehmen oder diesen Spielzeugroboter, den die da mitnimmt, ja?
Ja, also wenigstens
sowas, irgendein Comic oder irgendwas mitnimmt, was die Kindheit sozusagen nochmal repräsentiert, wo du als Spieler auch merkst, okay, Moment mal, ich kann mich nicht hundertprozentig mit diesem Charakter identifizieren, ich muss hier trotzdem immer noch überlegen, wenn es jetzt wie ein Rollenspiel quasi spielst, was würde der Charakter machen? Und das finde ich ist sehr, sehr extrem unpassend an vielen Stellen und gipfelt dann in diesen Diskussionen mit Carver und dieser Schlusssequenz, die und völlig daneben ist.
Ja, und am Ende in der letzten Episode schon alleine, dass diese schwangere Frau ihr anvertraut, es ist nicht sein Kind. So, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal eine erwachsene Frau mit einem 11-jährigen Kind also sowas besprochen hat. Also das ist ja auch...
Vor allem so ein heftiges Geheimnis, sag ich jetzt mal. Ganze Gruppendynamik durcheinander
wirft. Genau, ich erzähle das jetzt mal irgendwie einfach am kleinen Mädchen. Das wird sich schon nicht verplappern. Also da wundert mich einfach so dieses mangelnde Gespür dafür, dieses Kindliche vielleicht rüberzubringen oder diese Figur mir einfach rüberzubringen. Und dann frage ich mich, ob sie doch, ob einer von denen, die das geschrieben hat, je mal ein kleines Mädchen war.
Das wahrscheinlich nicht.
Das wahrscheinlich eher nicht.
Aber sie sollten doch eigentlich Töchter haben in so einem
Team. Sie könnten Töchter haben, sie könnten denken, wie war ich als kleiner Junge und einfach, es machte auch kontrastmäßig überhaupt keinen Sinn, weil sie wie so eine Maschine funktioniert. Mhm. Und am Ende wird sich wahrscheinlich herausstellen, oder soll man sich wahrscheinlich entscheiden, was bist du für eine Figur? Bist du eine, die irgendwie Gnade hat, oder bist du auf dem Sozialdarwinismus-Pfad und entscheidest dich für Härte?
Ich finde ja auch diese Grundtöne, die jetzt da so mitschwingen, also diese Entscheidungen, gerade mit der Schlusssequenz, als man sich entscheiden kann aktiv, ob man quasi zusehen möchte, wie Kenny den Carver zu Brei schlägt, also man kann es nicht anders sagen, da bin ich einfach rausgegangen, weil ich dachte, sowohl weder ich will das sehen, weil ich habe nicht diese Rachegelüste.
Ja.
Ich tue mich auch immer schwer bei so Rachefilmen, also so sehr ich Tarantino auch mag, aber so diese reine Rache als Motivation, die funktioniert bei mir nicht. Da bin ich, glaube ich, viel zu gutliebig.
Bei mir auch.
Und deswegen hatte ich auch, ich habe mal so ein paar Kommentare auch gelesen unter Reviews und so, wo alle sagen, wie befriedigend das war, als Carver dann stirbt. Ich hatte zudem noch nicht mal so eine Sympathie aufbauen können, weil der dafür viel zu kurz und viel zu oberflächlich mir zumindest erschienen ist, als dass ich so einen Hass auf so eine Figur haben könnte. aber die scheinen da irgendwie einen Ton getroffen zu haben, dass die Leute ein Bedürfnis hatten, diesen Carver jetzt leiden zu sehen. Ich habe mich dann auch gewundert bei den Entscheidungen. Ich war irgendwie nur bei den 20%, die gegangen sind.
Oh,
es hatten irgendwie fast alle dazugeschaut und ich glaube auch, dass das so diese Main-Storyline ist, die Autoren da versuchen hinzubiegen. Dass sie dir sagen, okay, schau an, was die Apokalypse aus dir für einen Menschen gemacht hat, du bist auch nicht besser als der Carver. So, die Richtung tendiert es gerade so ein bisschen, gell?
Ja,
das und vielleicht funktioniert es auch deswegen für uns nicht, weil wir halt die andere Schiene weiterhalten und sie immer noch in einer Form beschützen oder so, ja? Oder eben da nicht so werden wollen.
Der Sprung da irgendwie zu groß, weil Lee gab es ja auch die Option, dass er ihr quasi humanistische Werte jetzt mal hochgehangen mitgibt. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, inwiefern sich das so ausgewirkt hat auf die jetzige Season. Aber du merkst halt, sie muss das selber noch herausfinden, wer sie sein muss. Und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die genau das Skript schon fertig geschrieben haben.
Also wir haben uns nach der letzten Episode Wolf gefragt und dann hatte der Roland kennt jemanden, der bei Telltale arbeitet und den hat er dann bei Twitter angehauen, weil wir uns genau das nämlich gefragt haben und der hat gesagt, dass sie klar das Grundgerüst steht, also was ungefähr passiert, die Main Storyline, wie halt bei einer TV-Serie auch. Ja. Aber sie schreiben das dann schon erst präzise runter pro Episode. Und deswegen dauert es auch öfter so lange. Also es wird schon auch in Abwägenheit gezogen, wie die Leute sich entschieden haben. Durchaus. Es kann schon Einfluss nehmen, welcher Charakter jetzt stärker dann in Fokus rückt und so.
Ja, aber also ich finde, dann passieren vielleicht auch Sachen, die nicht so zu Ende, die am Ende nicht so viel Sinn ergeben, weil ich wurde ja auf die Fährte gelockt, oder wir wurden irgendwie auf die Fährte gelockt, ja, mit dieser Gruppe stimmt irgendwas nicht. Und da gibt es irgendwie auch so ein dunkles Geheimnis mit dem Carver. Ein paar von denen wollen vielleicht auch zurück oder finden es gar nicht so schlimm. Oder ist der Carver vielleicht der Okaye und sie sind die Bösen? Und das wurde alles so relativ schnell aufgebrochen und das Mysterium war sehr schnell sehr platt, nämlich genauso, wie man sich's gedacht hat. Also genauso halt, okay, der Typ ist böse und das ist eine Gruppe,
die ist ein Psychopath und da steckt auch nicht viel dahinter. Also
ja, genau.
Das war jetzt auch nicht so. Man wusste ja in der zweiten Episode ja nicht, ob er der Böse ist oder vielleicht doch die Gruppe.
Ja, genau. Ja. Und da habe ich mich halt gefragt, so, aha, ist das jetzt einfach nur so ein Mittel gewesen, um uns kurz auf eine falsche Fährte zu locken? Oder ist das vielleicht so gewesen, dass sie wirklich was anderes damit vorhatten? Weil diese Beziehung zu der Rebecca, zu der Schwangeren, die wurde ja auch nicht so, also da wurde jetzt auch mit keinem Wort erklärt, was sie zum Beispiel an ihm fand oder so. Das hätte mich jetzt auch interessiert, wie ist es dazu gekommen? Weil
bis jetzt, also das Einzige, was er ausgestrahlt hat, war Terror.
Ja.
Also jeder, der in den Weg kommt, wird halt zusammengeschlagen oder gleich getötet. Also es war eine einzige Terrorknechtschaft und deswegen unterscheidet er sich da auch stark von diesem Governor, der halt auch die sehr viel Gutes für diese Gruppe und für dieses Gefüge dort tut. Und deswegen kann man auch nachvollziehen, dass es ein charismatischer Führer ist. So, ja. Und das fehlt hier bei dem Carver komplett. Das einzig Geniale an dem ist die Stimme von Michael Madsen. Die genau, ist natürlich großartig Gänsehaut induzierend, aber der Rest ist einfach nur brutal böse. Brutal und böse.
Verschenkt halt, wie du meintest. Das ist nicht besonders grau. Also ich hätte gern noch ein bisschen mehr Sequenzen gehabt, wie die in dem Büro, halt um besser zu verstehen, was ist sein Ziel und vielleicht auch zu sehen, wie er wirklich herrscht, außer diese eine Aktion, die ja schlimm war, den Typen, den Einarmigen vom Balkon zu stoßen. Habe ich jetzt nicht so nachvollziehen können, was hält die Gruppe bei dem? Also da gibt's ja diese Bonnie, die gesagt hat, so, oh nein, der ist auch irgendwie toll und er kümmert sich um uns und wir haben Essen und so. Und das hat man alles auch schon mal gefühlt tausendmal gesehen. Deswegen habe ich halt gedacht, sie überraschen mich ein bisschen mehr. Ich weiß nicht.
Es stellt sich überhaupt so das Gefühl ein, man hat jetzt alles schon mal gesehen. Also klar, dieser Governor-Bezug, der darf ja ruhig jetzt mal passieren, weil man muss ja nicht zwingend die Comics und die Serie kennen. Das finde ich völlig in Ordnung, dass ähnliche Archetypen dann auftauchen. Aber zum Beispiel das mit dem Einreiben.
Ja, genau.
Das war 1:1 in der ersten Staffel. Das ist eine super eklige Stelle und eine super geniale Stelle auch. Und die gab es auch in den Comics. Das ist großartig. Wenn man das zum ersten Mal sieht, dann schüttelt es dich ja richtig, ja, die Vorstellung. Und das hat jetzt aber diesmal für mich überhaupt gar nicht mehr. Ich so, ja gut, es ist jetzt halt ein bekannter Trick. Das
es wird wahrscheinlich halt durch, auch wieder schief gehen.
Und auch so, dass man dann am Ende den Arm abhacken muss. Das haben wir bei Lee auch schon gehabt, diese Entscheidung.
Ja, ich meine, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man sagt, okay, sie wendet jetzt das an, was sie schon mal gelernt hat. Ja, aber das mit der
Aber es war auch kein Schocker mehr, meine ich damit, weißt du? Es war nicht so, soll ich das jetzt machen? Weil das genau die gleiche Entscheidung, damit fing ja zum Beispiel auch die zweite Staffel an.
Ja, das stimmt.
Mit dem im Wald, also von daher.
Stimmt, deswegen bin ich eigentlich eher, als dass ich sagen würde, irgendwie, oh, ich bin so enttäuscht von The Walking Dead, bin ich einfach verwundert, weil die haben so bewiesen, dass sie auch eine Dramaturgie oder eine dramatische Klaviatur spielen können. Und jetzt wirkt es halt auf mich so, als spielen sie einfach so runter. Ja. Und das wundert mich total. Und ich frage mich auch wirklich, ist da irgendwie Zeitdruck oder machen die sich zu sehr abhängig von der Community? Weil sie haben bewiesen, dass sie originell sein können. Und sie haben sich bestimmt auch gedacht, also sie sind ja nicht doof, die haben sich auch gedacht, haben so, okay, es gibt bestimmte Fehler, die müssen wir jetzt vermeiden in der zweiten Staffel. Hm. Und tappen aber genau in die.
Unserer Meinung nach, muss man natürlich dazu sagen. Natürlich, das ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte. Also ich habe auch sehr, sehr, sehr viel Positives über diese Episode gelesen.
Ja.
Klar, also ich meine, vielleicht jetzt uns beide, unsere Nerven nicht. Der Wolf, der heute dabei sein wollte, hat auch gesagt, ihm hat sie total gut gefallen. Und es ist sehr, sehr individuell, glaube ich, gerade. Ich glaube, die spaltet jetzt so ein bisschen, die Episode.
Ja, klar.
Nicht nur die Köpfe vom Cover.
Und, ja, ich glaube
Hast du die Szene mal noch angeguckt danach? Du bist ja auch gegangen.
Ach so, nee.
Ich habe mir die auf YouTube jetzt noch angeguckt, weil ich wissen wollte, warum alle so begeistert davon sind. Es ist einfach extrem, also das Brutalste, was je in dieser Serie passiert ist. Also es wird wirklich komplett draufgehalten, wie der Augapfel wegfliegt und wie halt wirklich einfach nur noch das Skelett da liegt vom Kopf, also der Schädel.
Okay, ja.
Also wirklich voll brutal draufgehalten, dass das überhaupt so erscheinen durfte. Ist ja immer noch ein Mensch und kein Zombie.
Ja,
das fand ich erstaunlich. Wahrscheinlich haben die Prüfer die falsche Entscheidung gewählt und haben es nicht gesehen.
Genau. Ja, also wenn man sich dazu entscheidet, sich das anzusehen, dann kann ich schon nachvollziehen, sollte es auch sich lohnen, hört sich jetzt zynisch an. Oh,
du zynisches Monster. Ponyhof, ich muss ja lachen hier.
Gore. Ja, ich sehe sehr viele brutale Filme und so. Und ich glaube, mein Unterbewusstsein ist da schon relativ abgehärtet. Aber deswegen.
Aber die hinterlässt Eindruck auf jeden Fall. Innerhalb des Kontexts dieser Serie trotzdem noch.
Okay.
Ja. Und deswegen, als ich die dann gesehen hatte jetzt noch im Nachhinein, hatte ich mich auch gewundert, wie wollen sie denn diese Kluft, das war auch genau diese Vermutung, die ich jetzt vorhin hatte, diese Kluft, die diese Szene mit dem Charakter eigentlich machen muss. Das wäre völlig untypisch, dass sie das für, was Telltale halt bis jetzt so immer gemacht hat, dass es zwar innerhalb der Entscheidungen so ein bisschen variiert, aber im Grunde läuft es ja dann doch wieder aufs Gleiche hinaus, was ja völlig in Ordnung ist, weil es eine lineare Geschichte ist. Aber wenn du diese Szene siehst oder nicht siehst, als Clementine, als elfjährige Clementine, da wird es einen Bruch geben. Ja, danach bist du doch verstört. Also selbst wenn du in der Zombie-Apokalypse bist und du siehst, wie ein erwachsener, lebendiger Mensch innerhalb von Sekunden einfach zu Brei geschlagen wird. Das wurde in dieser Brutalität noch nicht so gezeigt und auch nicht in ihrem Leben.
Boah. Also, vielleicht würde sie dann auch zur Psychopathin werden. Vielleicht kommt ja das auch so ein bisschen.
Aber warum sollte dann unser Charakter, unsere Clementine in unserer Timeline dann jetzt so kippen? Und das wäre jetzt eigentlich noch die große Chance, gell? Dass man selber total zum Psychopathen wird. Dann könnte Episode 4 und 5 noch richtig punkten.
Ja, also ich bin auch, also bei allem, was mich da jetzt so gewundert hat, ist es immer noch Jammern auf hohem Niveau und ich möchte auch, dass die weiter Geschichten erzählen. Und dass
mich interessiert es ja auch weiterhin.
Ja, total. Also mich interessiert es und ich vertraue denen auch immer noch ein Stück weit, dass sie sagen, okay, vierte und fünfte Episode kommt ja noch, da kann noch viel passieren. Ja. Ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, an was es liegt, aber irgendein äußerer Faktor wirkt auf die ein. Vielleicht hören sie auch zu sehr auf die Community. Vielleicht, also ich kenne das von.
Das ist immer ein Fehler, oder wie?
Jetzt nee, um mich halt nicht mit Telltale zu vergleichen, aber ab und an habe ich sowas auch, wenn ich so Storylines mir ausdenke, dass ich dann sage, okay, hier die Eckpunkte stehen und dann sehe ich aber, was in den Kommentaren so passiert. Und früher habe ich dann doch gedacht, so, oh, okay, hier hat zum Beispiel einer schon die komplette Geschichte erraten. Das ist ja total blöd und da muss ich dann irgendwie was anderes machen. Oder hier, die mögen diesen Charakter nicht. Also vielleicht schreibe ich den mal ein bisschen raus und so. Und das ist vielleicht auch.
Das ist so der Mass-Effekt-Effekt, genau.
Ja, genau.
Aber das glaube ich hier ehrlich gesagt. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass das hier nicht der Fall ist, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute geschrien haben, sie wollen mehr.
Das stimmt eigentlich.
Ist es sie wollen eine erwachsenere Clementine oder sowas. Also ich glaube, dass auch viele damit zufrieden sind, wie sich der Charakter jetzt so entwickelt. Ich hoffe ja, dass sie uns wirklich einfach dermaßen den Spieß umdrehen und Clementine böse werden lassen. Das ist meine Hoffnung jetzt so nach diesem Gespräch.
Ja, das stimmt.
Jetzt habe ich voll Bock drauf.
Aber das wäre tatsächlich noch eine clevere Variante, wie man dann alle Herzen brechen könnte.
Absolut. Also sie müssen ja irgendwie das auch toppen. Also diese herzzerreißende Ende von der ersten Episode. Es kann jetzt ja nicht schon wieder so aufhören. Und Clementine dann in die dritte und vierte Staffel. Funktioniert ja irgendwie auch nicht. Zeitsprung bietet sich vielleicht noch an dann oder so. Aber jetzt mal zurück zu der Staffel. Die war auch wieder relativ kurz, diese Episode. Also ich frage mich wirklich, wie sie das jetzt noch in zwei Episoden, soll das jetzt irgendwie alles zu Ende erzählt werden? Und ich habe noch nicht so das Gefühl, als gibt's schon sowas wie einen Hauptstory-Faden.
Ja,
das Einzige, was diese Episoden bisher miteinander verbindet, ist Clementine.
Genau.
Clementine in different locations. Aber so richtig ein Ziel haben sie nicht. Die werden immer getrieben, anstatt irgendwie ein Ziel zu verfolgen. Und auch beziehungstechnisch sehe ich da nicht so eine Entwicklung wie bei Lee und Clementine. Deswegen frage ich mich wirklich, was da jetzt noch alles kommen soll in 4 und 5, um da einen runden Abschluss hinzukriegen.
Ja, also ich meine, der Vorteil der also man darf ja auch nicht vergessen, es ist immer noch ein Zombie-Spiel. Und der Vorteil der ersten Season war, diese Epidemie war gerade ausgebrochen und es gab auch noch so ein bisschen Verwunderung und sich zurechtfinden mit dieser neuen Situation. Das wurde dann auch immer weniger, aber das gab es noch. Und hier gibt es das jetzt gar nicht mehr. Und so sehr ich das auch finde, dass die besseren Zombie Stoffe, dass es da nicht um die Zombies geht, würde ich es doch mal begrüßen, wenn man sagt, okay, hier, vielleicht fragen wir uns doch, woher kommen diese Geschöpfe? Und diese Frage muss man ja nicht auflösen, aber dass man sich doch noch ein bisschen mit denen beschäftigt. Ein bisschen sagt, okay, hier gibt es denn vielleicht einen geheimen Sammelpunkt, wo man sagt, hier gibt es noch keine Zombies und so weiter und so fort. Also das ist alles gar nicht mehr überhaupt nicht mehr auch nur im Blickwinkel. Die sind einfach da als Gefahrenelement. Und ich finde, wenigstens ein bisschen hätte man da dem Ganzen eben so ein äußeres Ziel geben können.
Also, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Grundsatzidee von The Walking Dead.
Ja, das stimmt. Und die finde ich auch kacke.
Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde ja gut.
Ich habe halt inzwischen, also ich habe die Serie nicht mehr geguckt, weil die Figuren mich da nicht so überzeugt haben. Also empathisch nicht unbedingt. Und
zu welcher Staffel hast du geguckt?
Bis zur Mitte der zweiten.
Die zweite ist auch echt fad.
Ja, ich habe gehört, es geht noch irgendwie bergauf dann wieder. Und vielleicht gucke ich das dann nochmal. Und bei der Comic-Serie, die habe ich auch ungefähr so abgebrochen, als sie im Gefängnis angekommen waren.
Ja, ich auch,
ja. Ja, und ich habe halt gedacht oder gesehen, okay, der weiß auch nicht, wo er hin
möchte. Das ist halt eine Daily Soap. Also das ist wirklich so dieser Soap-Charakter. Und das macht das Spiel ja schon besser, finde ich. Also es hat noch mehr von dieser Zombie-Bedrohung und es hat nicht so sehr diese du hast mit meiner Frau geschlafen Atmosphäre.
Ja, weil da muss man eben auch Menschen verstehen, wenn man sowas machen möchte. Manchmal ist mir da Robert Kirkman einfach auch noch so ein bisschen zu platt. Also dann kann ich auch wirklich... Oh Gott, ich werde bestimmt erschlagen.
Nee, ich glaube, das sehen viele so. Deswegen fand ich aber auch die zweite Episode so gut, weil da dieses Zwischenmenschliche auch gut dargestellt war.
Ja.
Diese Spannung und einerseits dieses tolle Haus und eigentlich total der Frieden, aber dann bricht die Aggression doch wieder durch und die Eifersüchtelei und so. Und auch diese Charaktere haben ihre Geheimnisse und das hat mir jetzt halt gefehlt. Na gut. Wir werden gucken, wo es hingeht. Böse Clementine ist meine Wette.
Das wäre total gut.
Da bin ich jetzt voll der Fan von. Ja.
Wer weiß, wie mutig sie sein werden. Und ich bin da auch also noch durchaus irgendwie von zu überzeugen. Also ich gebe dem auf jeden Fall immer eine Chance.
Absolut. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir zu Ende spielen.
Ja, genau. Ja. Das würde ich ja nicht zulassen.
Gut. Ja, dann danke ich dir für wir haben jetzt gar nicht so sehr über die Entscheidungen getroffen. Wir haben immer so gern verglichen im Podcast, wo die Entscheidungen hingehen. Wir haben schon gesagt, die letzte Entscheidung haben wir gleich getroffen, uns nicht anzugucken. Wir haben auch gesehen, was passiert. Andere große Entscheidungen gab es eigentlich nicht so richtig.
Den Arm hast du abgehackt, hast du auch
Den Arm habe ich auch abgehackt am Ende, ja. Da konnte man, habe ich auch geguckt, da kann man, abgehakt, ja. Da konnte man auch sie turnen lassen halt, aber...
Ach so, die Entscheidung war dann irgendwie...
Ich glaube, dass man auch den Zombie schießen konnte, aber wahrscheinlich hackt dann einfach jemand anders den Arm ab, ist doch immer so.
Das stimmt.
Sarah hat zwar wahrscheinlich dann, wurde die jetzt eigentlich erwischt?
Nee, die ist verschwunden. Ich glaube, da gab es so eine kleine Preview, ja, in der ihre Sonnenbrille gefunden wurde.
Ach ja, genau.
Da, das könnte ja auch noch irgendwie spannend sein. Also,
die
ich glaube,
Sarah als Zombie.
Ja, das wäre dann wieder so eine Sache, die ähnlich zu den Comics und zu der Serie wäre. Und hast du ihr geholfen bei diesem blöden Pflänzchenschneiden?
Nee, die blöde Kuh soll sich selber anstrengen. Also komm, ey, die hat sich ja so bescheuert angestellt.
Aber was ist dann passiert bei dir? Also ich meine, offensichtlich genau das Gleiche.
Ist genau das Gleiche passiert. Er nimmt sie dann halt, also der Einarmige nimmt sie dann halt in Schutz. Und wenn du hilfst, du hast ihr geholfen?
Ja,
dann
genau.
Nimmt er halt dich in Schutz, oder? It's not her fault oder so hat er dann halt
ja, gesagt. Ja, genau. Also sie sagt dann zwar, oder ich habe sie sagen lassen, nein, es ist meine Schuld. Noch die andere Wange hingehalten, aber...
Ja, und auch bei dem Funkgerät kann man sich ja auch so ein bisschen entscheiden, ob man die Wahrheit sagt oder ob man lügt. Aber genau, egal, wie du dich entscheidest, nimmt trotzdem der Kenny halt das Mikrofon in die Hand. Walkie-Talkie in die Hand und opfert sich quasi für dich.
Okay, und noch hast du dieser Bonnie gesagt, dass du ein Walkie-Talkie hast, also dass du zu Luke gehen möchtest?
Ach, die Bonnie aus den 400 Days, gell?
Genau.
Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr nicht vertraue und dass ich zu Kenny gehe jetzt.
Ah, okay. Und ja,
ich dachte, ich bleibe jetzt mal eisern. Weil
ich habe gesagt, ich gehe jetzt einfach darüber. Also ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Ja,
aber es passiert trotzdem das Gleiche. Ja.
Genau.
Überhaupt diese 400 Days Tie-In, ich konnte mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern,
ich
wen
mich
ich
nicht
da habe leben lassen.
Nicht an die Bonnie habe ich mich erinnert.
An die Bonnie habe ich mich auch nur erinnert, weil die halt letzte Episode aufgetaucht ist und ich mich gewundert hatte, dass die mir bekannt vorkam. Aber so richtig Wow-Effekt kommt da jetzt auch nicht. Die sind halt zufällig auch da gelandet. Je nachdem, wen du halt überleben hast lassen, tauchen die da auch auf. Ja. Aber das war es dann auch schon. Ne?
Naja, die können vielleicht auch nicht so viel für meine Demenz. Ach so, und ich verwechsel immer Luke und Nick. Der Luke war der sich eingeschlichen hatte, den man das Walkie-Talkie haben sollte, den man
das war der Nick,
siehst du, die verwechsel ich immer. Du glaubst auch, das ist ein Zombie, oder?
Ja, das war ja sowas von auffällig.
Ja.
Der war sowas von benommen, entweder hat er ein Drogenproblem und hat ein Cold Turkey oder sowas, oder er wurde halt schon gebissen. Also ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass jetzt gleich rauskommt, er ist gebissen.
Ja.
Weil er hatte ja auch schon so ein bleiches Gesicht und so.
Das kann man auch nicht für zu lange durchhalten, die Nummer, weil jetzt das war schon auch echt offensichtlich.
Ja. Aber das hatten wir halt auch schon. Ja.
Ja, genau. Also ach verdammt. Also ich
Zombies
will
sind durch.
Ich will eigentlich gar nicht so sein, dass ich dann irgendwie so ein.
Hattest du schon Zombies in deinem Comic?
Ja.
Ja. Siehst du bist auch nicht besser.
Puh. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja gerade selber einen gezeichnet, einen Zombie-Comic. aber da sind Zombies auch. Eine Nebensache,
ja. eine Szene, die hat mich wirklich berührt. Das muss ich jetzt noch positiv abschließen. Als der Carver die Sarah schimpft und dann sagt, du musst sie jetzt erziehen. Und der Vater dann, das ist übrigens, wenn ich den Vater sehe von der Sarah, dann denke ich immer an Heroes. An den indischen Forscher von Heroes.
Ja.
Da denke ich dann immer, das ist der. Der ist auch so ein bisschen schusselig und so.
Genau. Aber das stimmt, das war irgendwie...
Die war sehr berührend, die Szene, fand
ich. Genau, das war was anderes. Das hatte man irgendwie noch nicht gesehen.
Aber die fand ich echt hart. Das war so eine schwere Entscheidung. In dem Moment hat eigentlich nur gefehlt, dass man sich irgendwie selber dafür aktiv... Es war halt nicht die spielende Figur.
Ja.
Aber ich fand es extrem schwierig, wenn ich jetzt in so einer Situation gewesen wäre. Weil einerseits denkst du dann natürlich, der Carver hätte wahrscheinlich noch stärker zugehauen.
Ja, genau. Andererseits
andererseits hast du aber danach diesen Bruch vom Vertrauen mit deinem Kind. Ich glaube, man konnte sich sogar entscheiden, ne? Ich weiß gar nicht mehr.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Nee.
Ich glaube, man konnte sich ja nur entscheiden, ich war es mal wieder zu sagen und es würde dann trotzdem wieder passieren.
Und das fand ich echt heftig, das mit anzugucken. Das vor allem, stimmt. Wie brutal er dann zugeschlagen hat. Das war dann fast schon wieder irritierend.
Ja, er wollte das wahrscheinlich dann auch richtig machen. Ja. Also das ist ja dann noch Konsequenz. Ich glaube, bei solchen Szenen, bei der Szene dachte ich halt auch so, okay, ich hatte bei der ersten Season echt viele so Magic Moments, wie man so schön sagt, die mich so kalt erwischt haben. Und da ist mir dann aufgefallen, so, okay, hier, jetzt bin
das
ich wirklich
so einer, ja.
Ja, genau, das war jetzt so eine.
In der Situation hätte auch Lee nämlich stecken können in dem Moment, wenn er überlebt hätte, gell?
Genau.
Lee und Clementine, und er muss dann überlegen, du als Spieler, haust du sie jetzt oder lässt du Carver hauen?
Genau. Ja, genau. Ich bleibe optimistisch, aber jetzt, also, ich möchte doch gar nicht so...
Liebe Community! Ja, genau. Wie hat euch diese Episode gefallen? Nee, würde mich jetzt echt interessieren. Sind wir jetzt zu negativ mit der Episode, und warum nur wir beide, und warum kriegt die trotzdem so gute Kritiken, und was haben wir nicht verstanden? Vielleicht haben wir ja den Carver völlig falsch verstanden, vielleicht haben wir ein falsches Bild von 11-jährigen Mädchen in Zombie-Apokalypsen, die ihre Haare zusammenbinden, damit sie nicht gefressen werden. Vielleicht haben wir da ein völlig falsches Bild davon. Wenn ihr 11-jährig seid,
wie hättet ihr reagiert?
Wie hättet ihr reagiert? Nein, geht's euch auch so oder geht's euch komplett anders? Das würde sich jetzt anbieten. Da wir eh ein Spoiler-Podcast sind, müsst ihr, glaube ich, in den Kommentaren jetzt auch nicht irgendwie vor Spoiler warnen, weil auf den Podcast gehen eh nur Leute, die es gespielt haben. Und ansonsten würde ich die Leute noch zu dir schicken, natürlich.
Ah, okay. Und umgekehrt. Aber ich meine, Super Level braucht, glaube ich, keine Super Werbung mehr. Aber natürlich mach es trotzdem.
SarahBurini.com, und dort gibt es den wunderbaren Webcomic und alles, was... Ist so dein Weblog halt auch, gell?
Schreibst genau, auch so Sachen. Genau. Alle, war mal gedacht als meine Portfolio-Seite, und dann ist es irgendwas ist passiert, und dann war es nicht mehr so.
Sehr schön. Dann vielen Dank für den Besuch, und wir warten gespannt auf die nächste Episode, die bestimmt in mindestens 4 Monaten erscheinen wird.
Dann ist ja fast schon wieder düstere Jahreszeit, und dann passt das stimmungsvoll. Ja, und in der Weil spiele ich sehr gerne dann Wolf Among Us, und da kommt die Episode ja bestimmt ein bisschen früher.
Die muss auf jeden Fall als nächstes kommen, ja. Da freue ich mich auch drauf. Danke dir für den Besuch und einen schönen, jetzt hätte ich fast Abend gesagt, einen schönen Morgen noch.
Ich danke dir auch für die Einladung.
Gerne, jederzeit.
Unterhaltsam für
dich. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.